und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, mögen Sie haften. Genießen Sie es gelegentlich, mit einem edlen Badeöl zu baden oder sich mit einem extra duftenden Duschgel zu duschen. Oder tun Sie Ihren Lieben ab und zu einfach etwas Gutes, indem Sie zum Beispiel ein tolles Parfüm oder Badeöl verschenken. Oder gehören Sie eher zu den pragmatischen Vernunftmenschen, die so etwas alles für nutzlose Verschwendung halten und die so praktische Geschenke wie ein paar warme Socken oder ein neues Hemd oder Kernseife bevorzugen? Und über welche Geschenke freuen Sie sich? Über die praktischen oder die luxuriösen? Welche Geschenke rühren wann Ihr Herz an? Welche Geschenke bleiben in Erinnerung? Zu Beginn der Karwoche steht nicht nur die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem mit ihrem lauten Jubel und Hosianna, sondern auch eine leise, wunderschöne Geschichte. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Verschwendung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silberkroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Der Ort des Geschehens, Bethanien. Und ich fand es interessant in diesem Zusammenhang, dass dieses Wort Bethanien die Bedeutung dieses Dorfes Armenhaus ist. Jesus befindet sich im Hause Simons des Aussätzigen. War er noch krank oder war er einer derer, die Jesus geheilt hatte? Sie sitzen also zusammen mit einigen anderen zu Tisch und während sie vielleicht gegessen, getrunken und gelacht haben, tritt eine Frau ein. Die Frau, von der wir hier hören, ist erfüllt von einem geheimnisvollen, unbeschreiblichen, aber sie zutiefst bewegenden Anliegen. Hin zu Jesus. Auch wenn damit das Zusammensein im Hause dieses Simons empfindlich gestört wurde, ich muss hin zu diesem Jesus. Ich muss ihm meine Liebe, ja, meine Verehrung spüren lassen. Das war es wohl, was sie zu ihrem ungewöhnlichen Handeln bewegte. Denn ungewöhnlich war ihr Verhalten in der Tat. Sie bekannte sich nicht nur mit dem Mund zu Jesus. Das, was sie tat mit dem wertvollen Salböl, das kam den Leuten im Hause von diesem Simon geradezu verrückt vor, mindestens überspannt. Aber sie wollte mit dieser ungewöhnlichen Tat zeigen, eine wie große und unübergehbare Hochachtung und was für eine gar nicht zu steigernde Liebe sie für Jesus hatte. Anhand von vier Punkten möchte ich gerne den Text heute Morgen lebendig werden lassen. Der erste Punkt: aus Liebe mutig. Diese Frau hatte Mut. Denn Mut gehört schon dazu, uneingeladen in diese Tischgesellschaft einzubrechen. Mut gehörte dazu, als Frau in dieses Zusammensein hineinzugehen, in dem vermutlich nach der Sitte der damaligen Zeit nur Männer beieinander waren. Aber sie wollte zu Jesus. Ihn konnte sie nur dort finden. Weil sie Jesus finden wollte, konnte sie nichts davon abhalten, alle Bedenken zurückzustellen. Wirklich, diese Frau hatte Mut. Sie hatte Mut, weil es ihr um Jesus ging. Und diese Frau hatte Mut zu noch ungewöhnlicheren. Sie ging auf Jesus zu, als sei nur er und sie im Glauben. Und sie fragt auch nicht den Hausherrn, hey Simon, ich hatte es in meiner kurzen Störung. Nein, sie ging direkt auf Jesus zu, in ihrer Hand ein Gefäß gefüllt mit kostbarem, unverfälschten Nadelöl. Es hatte den Wert eines durchschnittlichen Jahreseinkommens. Aber dieser Frau war für Jesus kein Opfer zu groß. Für Jesus war gerade das Beste gut genug. Und dann brach sie diesen fest versiegelten, schmalen Hals des Glasgefäßes ab und goss das ganze wohlduftende Nadelöl auf das Haupt von Jesus. Und der ganze Raum wurde schließlich erfüllt von diesem Duft. Und vermutlich tat sie es, ohne dabei ein Wort zu sprechen. Und was sie bewegte, dass sie sich auch so schlecht in Worte fassen. Sie wollte Jesus ehren, sie wollte ihm dienen, sie wollte ihm ihre Liebe bezeugen. Und dabei müsste sie noch damit rechnen, dass sie mit ihrem Plan Anschluss erlebte. Kritik und Widerspruch. Das musste doch viele von denen, die das miterlebten, entschieden zu weit gehen. Zum einen die Störung ihres Zusammenseins, das Einbrechen in eine geschlossene Gesellschaft und dann diese ungewöhnliche Salbung mit edelsten Nadelöl. Da haben die Leute auch geredet am Tisch. Kommt sie sich jetzt vor wie eine Prophetin, die den kommenden König salbt? Was nimmt die sich denn herbei? Denn wir erfahren nicht einmal den Namen dieser Frau. Aber was Dida, diese namenlose Frau, damals im Haus des Simons mit der Salben Jesu tat, das tat sie mit dem Mut der Liebe, der sich durch keine Bedenken aufhalten ließ, ohne Scheu und ohne Zögern. Sie durchbrach die festgesetzten Grenzen dessen, was man tut und auch dessen, was man nicht tut. Sie tat, was sie tat, einfach deshalb, weil sie aus Liebe und Verehrung zu Jesus gar nicht anders konnte. Aus Liebe mutig war diese Frau. Der zweite Punkt, mehr als Mut. Es war damals mehr im Spiel als ungewöhnlicher Mut. Denn Jesus hat aus dem, was die Frau tat, eine Nachricht Gottes verloren. Die Frau ist für Jesus zur Überbringerin einer Gottesbotschaft geworden. Es ging Jesus also mehr, als dass diese Frau Mut hatte zu einem guten Werk, zu einer ungewöhnlichen Tat der Liebe. Mehr zu tun war gar nicht mehr möglich. Aber Gott war es, der für Jesus noch mehr daraus gemacht hat. Jesus war, wenn wir die paar Wochen reinsehen, bis hinein in die Nacht von Gethsemane, unbetrieben vom Bangen Fragen. Muss ich wirklich den Leidenskelch trinken? Muss ich wirklich hineingehen in Tod und Verachtung? Und dieses Fragen hinein, das Jesus bewegte, machte ihm sein Vater im Himmel diese Salbung zu einer vorweggenommenen Totensalbung. Wir lesen im Text, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Jesus, der Gesalbte. Ob jene Frau ihr Tun auch so verstanden hat, wissen wir nicht. Aber Jesus hat ihre Tat verstanden und angenommen. Darum hat er es auch allen, die im Raum waren, klar gesagt. Es geht auf mein Begräbnis zu. Diese Frau hat mich mit ihrer Salbung darin bestätigt. Und darum soll man überall, Wir sollen wissen, Jesu Leiden und Sterben, das war keine Panne in Gottes Plan. Jesu Leiden und Sterben waren nicht einfach der Sieg menschlichen Hasses über den einen Gerechten, sondern das Leiden und Sterben Jesu gehörte zum heiligen Plan Gottes, zur Liebestat Gottes für uns Menschen. Drittens, alles ist erfüllt von der Atmosphäre der Liebe. Wie anders verhielt sich Jesus als alle, die damals dieses Ereignis seiner Salbung miterlebten? Sie protestierten, was soll diese Vergeudung des Salbens? Jesus aber beschwichtigte, lasst sie in Frieden, was betrübt ihr sie? Sie kritisierten sie hart, ja, sie fuhren sie an. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silberbroschen verkaufen können, das Geld den Armen geben. Ja, was ist mit dem Geld für die Armen, Hungrigen, Verfolgten und Geflüchteten? Jesus jedoch nahm voll Verständnis und Liebe die Frau in Schutz. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Hinein in die von Kritik, von Besserwisserei, von geschwängerte Situation brachte Jesus, muss man so bild zu fassen, den belebten Luftzug der Atmosphäre Gottes, die von Liebe geprägt und von Liebe erfüllt ist. Jesus sagte nicht barsch und egoistisch, was denkt ihr jetzt an die Arme, jetzt geht doch erstmal vor allem um mich und niemand sonst. Nein, vor Liebe macht Jesus klar, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen
nicht darin besteht in erster Linie das Lieben, das
hingegeben hat. Was wäre das für uns eine gesegnete Karwoche, wenn wir ganz neu erfüllt würden von dieser verschwenderischen Liebe Jesu zu uns? Und diese Liebe uns fähig macht zu heißer und brennender und opferbereiter Liebe, so wie wir es von der Frau im Hause des Simons in den Tagen hören. Kommen wir zum Schluss. Wir stehen am Anfang dieser Karwoche, inmitten dieser Passionszeit. Die Geschichte, die Passionsgeschichte, endet nicht mit dem Kreuz, sondern mit der Auferstehung und Ostern. Das Wichtigste kommt zum Schluss. Und so auch in dieser Geschichte heute Morgen des Evangelisten Markus. Am Ende lenkt Jesu die Aufmerksamkeit auf die salbende Frau zurück. Wahrlich, ich sage euch, so heißt die Einleitungsformel, die stets besonders Wichtiges markiert. Jesus erinnert an die unbekannte Frau, die ihn gesalbt hat. Und sie wird aller Welt in Gedächtnis fallen, jedenfalls dort, wo das Evangelium verkündigt wird. Und wir sind jetzt mittendrin in der Geschichte. Denn wir tun gerade das, was Jesus am Ende sagt. Wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Die namenlose Frau und ihr liebendes, zweckloses Tun galten lebendig. Die Erinnerung an ihr verschwenderisches, wohltuendes Geschenk bleibt. Ihre absichtslose Hingabe und Liebe hat Zukunft und bringt Glauben hervor, der uneigennützig und emotional ist. Diese Frau hat ein duftendes Werk des Glaubens getan. Diese Frau hat ein duftendes Werk des Glaubens getan. Und das Evangelium, das duftet nach Leben, nach Freude, nach der Gegenwart des Geistes. Und es besiegt den Gestank des Teufels und des Todes. Ich lade Sie ein, nachher bei der Verabschiedung draußen an der Tür vorbeizukommen, wenn ihr hier vorbeikommt. Ich habe ein kleines Fläschchen Salbe aus Jerusalem dabei. Und ich lade Sie ein, den Tropfen zu nehmen, aufs Handgelenk zu tun und über den Tag immer wieder daran zu riechen. Sich zu erinnern an diese Geschichte und an diese Verheißung, dass das Evangelium lebt, dass es